Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Guten Abend und schön, dass Sie dabei sind.
Angst und Sorge sind eine zutiefst menschliche Reaktion. Nicht nur um sich selbst, sondern auch um Menschen, die einem wichtig sind. Ja, wir haben wenig Erfahrung mit dem Virus. Aber wir haben als Gesellschaft viel Erfahrung mit allen möglichen Gefahren. Aus unserem persönlichen Alltag wissen wir, mit einem kühlen Kopf können wir Herausforderungen am besten bewältigen. Das gilt auch für den Umgang mit dem Coronavirus.
Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vergangene Woche in einer Regierungserklärung gesagt. Wie wir als Einzelne und als Gesellschaft auf die Corona-Epidemie reagieren, darum geht es heute in der Sendung im Interview mit einem Psychologen, der erforscht, was Risiken auslösen und wie wir Ängste beeinflussen können. Ängste und Risiken geht es auch in einem Kongressbericht, der die Aufarbeitung von Denunziation und NS-Verbrechen in Polen und Deutschland beschreibt. Außerdem gehen wir zurück an die Wurzeln der menschlichen Kultur und die Frage, wie sich überhaupt kulturelles Wissen ansammelt. Eine aktuelle Studie zu Jäger- und Sammlergruppen auf den Philippinen liefert dazu neue Einblicke. Beginnen wollen wir aber mit dem Schwerpunktthema der heutigen Sendung. Vor genau 100 Jahren, in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920, stürzten Freikorpssoldaten in Berlin die gewählte Regierung. Reichswehr und Polizeiführung weigerten sich, die Demokratie gegen die Putschisten zu verteidigen. Nur ein Generalstreik rettete damals die Republik. Angesichts aktueller Enthüllungen über rechtsradikale Angehörige und nationalistisches Gedankengut in Bundeswehr und Polizei ist Andreas Beckmann neben der historischen Analyse des Kapp-Putsches der Frage nachgegangen, wie zuverlässig die Sicherheitsbehörden heute zur Demokratie stehen.
Die Männer, die in der Nacht vom 12. auf den 13. März 1920 aufs Brandenburger Tor zumarschieren, tragen die Uniform der Reichswehr und haben auf ihre Helme Hakenkreuze gemalt. Sie sind ehemalige Soldaten. Aber nach dem Ersten Weltkrieg haben sie als Angehörige sogenannter Freikorps quer durch Deutschland vor allem Arbeiteraufstände niedergeschlagen. Jetzt wollen sie die Regierung stürzen, weil die Auflösung ihrer Einheit angekündigt hat, berichtet der Historiker Arndt Bauerkemper von der Freien Universität Berlin.
Das war im Wesentlichen Nationalisten, die sich wandten gegen den Versailler Vertrag. Die Gegner waren der Weimarer Republik. Und diese Demokratie auf deutschem Boden nicht wollten, überwiegend hingen sie der monarchischen Ordnung noch an. Und sie wollten vor allem nicht akzeptieren, dass das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg verloren hatte und den Versailler Vertrag akzeptieren musste.
Reichswehrminister Noske ruft seine oberste Heeresleitung zu Hilfe. Die hat zwar geschworen, die Republik zu verteidigen, aber sowohl viele Offiziere als auch die meisten einfachen Soldaten haben noch vor kurzem mit Männern aus den Freikorps gemeinsam im Ersten Weltkrieg gekämpft. Sie verbindet eine enge Kameradschaft.
Die Regierung konnte sich verlassen auf erhebliche Teile der Reichswehr, aber vermutlich nicht die Mehrheit. Wir wissen die Proportionen nicht ganz genau. Die Reichswehr hat aktiv diesen Putsch nicht gebrochen und ist ihm aktiv mit Waffengewalt entgegengetreten.
Truppe schießt nicht auf Truppe, erklärt die oberste Heeresleitung. Gemäß ihrem Chorgeist fühlt sie sich in erster Linie den Kameraden verpflichtet, nicht der Republik. Das Kabinett muss Hals über Kopf aus Berlin fliehen. Widerstandslos können die Putschisten Regierungsgebäude besetzen und mit Wolfgang Kapp einen erzreaktionären Nationalisten als Reichskanzler intronisieren. Doch der sieht sich schon an seinem ersten Arbeitstag einem unerwarteten Problem gegenüber. Ein Generalstreik legt das Land lahm. Selbst die Beamtenschaft beteiligt sich.
Die Gewerkschaften waren das Rückgrat des Widerstandes gegen den sogenannten Kapp-Putsch. Entscheidend war sozusagen die Lahmlegung der Infrastruktur, des Verkehrs, der Versorgung durch die Gewerkschaften vor allem und überhaupt durch diejenigen, die am Generalstreik teilgenommen haben.
Busse und Bahnen fahren nicht mehr, vielerorts ist der Strom abgeschaltet. Nach 4 Tagen geben die Putschisten auf. Die gewählte Regierung kann in ihr Amt zurückkehren. Ziviler Protest, nicht die Sicherheitsorgane, hatte die Demokratie gerettet. Doch die Regierung verzichtete auf die Gelegenheit, die Putschisten zu bestrafen. Und auch darauf, nunmehr eine Reichswehrführung zu installieren, die konsequent gegen rechte Kräfte vorgehen würde, kritisiert Arndt Bauerkemper.
Naja, die Republik war natürlich von vornherein auch von links bedroht. Es gab ja 1923 noch Aufstände im Ruhrgebiet, auch in Thüringen, die von links kamen.
Deshalb fürchtete die Weimarer Koalition der Mitte, bestehend aus Sozialdemokraten, Liberalen und dem katholischen Zentrum, Angriffe von links ebenso sehr wie von rechts. Und sie glaubte, die rechten Verbände zur Verteidigung der Republik gegen linke Aufstände zu brauchen. So schickte sie schon 10 Tage nach Ende des Kapp-Putsches Freikorpssoldaten ins Ruhrgebiet, um dort weitergehende Streiks niederzuschlagen. Offizielle Einheiten der Reichswehr und Freikorps standen schon wieder Seite an Seite.
Das war eine Allianz, die zwar nicht formal war, oft inoffiziell war, aber die dann in den 20er Jahren auch anhalten sollte und die in gewisser Weise natürlich die demokratischen Kräfte in dieser Weimarer Republik diskreditiert.
Oft waren auch Einheiten der Polizei dabei, allen voran der bewaffneten Sicherheitspolizei. Auch sie hatte sich in den Tagen des Kapp-Putsches geweigert, die Regierung zu unterstützen. Was die offiziellen Sicherheitskräfte mit den inoffiziellen rechten Freikorps verband, war die Vorstellung, man müsse Sicherheit und Ordnung verteidigen, notfalls auch auf Kosten der Freiheit. Wiederholt sich ein solch verdecktes Zusammenspiel zwischen offiziellen Sicherheitsbehörden und rechten Gruppen 100 Jahre nach dem Kapp-Putsch in gewisser Weise, wenn etwa der militärische Abschirmdienst Anfang dieses Jahres von 550 rechtsextremistischen Verdachtsfällen in der Bundeswehr berichtet, wenn wiederholt rechte Netzwerke wie Nordkreuz oder die Gruppe S auffliegen, an denen auch Polizeibeamte beteiligt sind? Dominik Rigoll, der am Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam zur Geschichte rechter Gewalt forscht, warnt davor, vorschnell Parallelen zu ziehen. Festgefügte rechte Strukturen in Polizei und Bundeswehr sieht er nicht. Aber er beobachtet ein Phänomen, das er nationalistische Arbeitsteilung nennt.
Wir haben immer wieder ähnliche Konstellationen. Sozusagen ein Nebeneinander von Gewalt, die von rechten Aktivisten ausgeübt wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Polizei, die dem nicht so gut nachgeht oder eine Justiz, die lange Zeit da sehr nachgiebig dagegen vorgegangen ist. Also das ist einfach eine Kontinuität, die wir wirklich durchgehend haben von den 20er Jahren bis heute.
Direkte personelle Verbindungen zwischen rechten Gewalttätern und Angehörigen der Sicherheits- und Justizbehörden gibt es dabei in den seltensten Fällen, berichtet Dominik Rigoll. Die sind aber auch gar nicht notwendig, damit eine nationalistische Arbeitsteilung funktionieren kann.
Weil das funktioniert wie die kapitalistische Arbeitsteilung nicht unbedingt, indem sich die Leute miteinander absprechen und dann sich sozusagen verschwört gegen die Republik, sondern es funktioniert automatisch insofern, weil sie, ohne es zu wissen, auf dasselbe Ziel hinarbeiten oder relativ ähnliche Ziele haben, nämlich den Sturz oder die Beseitigung des jetzigen demokratischen Regimes.
Meist reichen relativ diffuse gemeinsame Aversionen, sagt Dominik Rigoll. Zu Zeiten des Kapp-Putsches war das die weit verbreitete Wut über den Vertrag von Versailles. Und ein ebenso weit verbreiteter Rassismus, ergänzt die Historikerin Johanna Langenbrink. Sie forscht an der Humboldt-Universität Berlin zu Gewalt von Sicherheitsorganen in der Weimarer Republik. Inoffiziellen wie den Freikorps und offiziellen wie der Reichswehr und der Polizei.
Es gab in der Polizei bis in die höchsten Führungsspitzen, auch bis zum Polizeipräsidenten Eugen Ernst, der der SPD angehörte, eine sehr weit verbreitete Feindschaft gegen sogenannte Ostjuden, die damals in großer Zahl ins Deutsche Reich geflohen sind, aber auch aus anderen Gründen migriert sind, sodass diese Feindschaft auch die offizielle Politik der Polizei beeinflusst hat. Also großer Konsens bis in die demokratischen Parteien hinein, dass diese Gruppe angeblich ein Problem darstellt in der Gesellschaft. Und vor allem wurden sie verantwortlich gemacht für Schleichhandel, also Schwarzmarkt von Lebensmitteln, Straßenhandel, der illegal war.
Rassismus gegenüber ostjüdischen Einwanderern verband damals Politiker und Bevölkerung, aber auch Polizei und Freikorps. Johanna Langenbrink sieht da eine Parallele zum rechten Terrorismus des 21. Jahrhunderts. Denn nach ihrer Ansicht war es Rassismus gegen türkische Migranten, der die Sicherheitsbehörden lange daran hinderte, die Verbrechen des NSU aufzudecken.
Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie stark sich Strukturen in Institutionen über sehr lange Zeit fortschreiben. Also wir haben auch nach der Aufdeckung bzw. Selbstenttarnung des NSU gesehen, dass es in den Polizeibehörden die Tendenz gab, da eine rassistische Vorannahme zu treffen und gegen die Betroffenen und ihre Familien zu ermitteln und nicht deren Einschätzung ernst zu nehmen, dass es Nazitäter waren.
Die Ermittler legten sich früh auf die These fest, dass die Mörder aus der organisierten Kriminalität kommen und Verbindungen in die Türkei haben müssten, wofür sie aber nie Belege fanden. Nur einige wenige Fahnder zogen in Erwägung, dass die Täter Rechtsextremisten sein könnten. Sie konnten sich aber nicht durchsetzen. Raphael Beer, Professor für Soziologie an der Akademie der Polizei Hamburg, sieht in diesen Fehleinschätzungen noch keinen Beleg für einen flächendeckenden strukturellen Rassismus in der Polizei.
Was ich aktuell im Moment in der Polizei erlebe, ist, dass es eben fehlende Strukturen gibt, um Rassismus zu bekämpfen, um ihn zu entdecken, um ihn auch einzuhegen, um ihn zu minimieren. Also die Polizei wehrt sich zum Beispiel dagegen, Whistleblower-Systeme zu schaffen. Also wo Kollegen zum Beispiel sich hinwenden können, sagen, ich sehe da jemanden, ja, mein Kumpel hat jetzt Augengürtel mit einem Hakenkreuz drauf, aber ich traue mich nicht, das in der Öffentlichkeit zu sagen, weil ich dann mit meinem Namen dastehe, weil ich dann eben aus der Solidaritätsgemeinschaft rausfalle. Aber mir ist es unangenehm. Was machen Kollegen, denen es unangenehm ist? Die schweigen im Moment.
Deshalb von einem Chorgeist zu sprechen, der auch Nazis decke, hält Raphael Beer für übertrieben. Aber er sieht einen Wandel im Selbstverständnis der Polizei, der dieses Schweigen begünstige. Als er in den 70er Jahren bei der Bereitschaftspolizei anfing, sollte der moderne Beamte so zivil wie möglich auftreten. Die Uniform hieß nur noch Dienstkleidung, mancherorts wurden sogar die Rangabzeichen abgeschafft. Etwa seit der Jahrtausendwende begann die Polizei aber, sich angesichts des internationalen Terrorismus wieder robuster zu präsentieren.
Und dann merkte man, dass in der Polizei sich auch was verändert, atmosphärisch. Man hat mehr in militärische Kategorien gedacht. Nach Charlie Hebdo wurden dann auch wieder Kriegswaffen hier eingeführt. Und man übt jetzt Amok-Szenen und Terrorszenen. Natürlich muss man das, ja. Aber das wirkt sich sozusagen auch aufs Selbstbild aus. Das verändert sich ein bisschen.
Die Polizei sehe sich nicht mehr in erster Linie als Serviceorganisation, die Freiheitsrechte der Bürger verteidigt, so Raphael Beer. Sie trete wieder stärker als Garant von Sicherheit und Ordnung auf.
Das scheint mir ein neuer Trend zu sein, dass man im Zweifel immer für die Sicherheit ist, weil man in dieser Selbstverständlichkeit lebt, dass ohne Sicherheit keine Freiheit stattfindet. Also müssen wir Sicherheit produzieren.
Bei vielen Bürgern findet diese Veränderung durchaus Zustimmung. Aber, sagt Raphael Beer, die Polizei laufe dabei immer Gefahr, ungute Traditionen wieder aufzunehmen. Sicherheit und Ordnung waren klassische Themen der politischen Rechten. Auf das gemeinsame Verständnis, Ordnungsfaktoren zu sein, konnten sich in den 1920er Jahren viele Polizisten mit den Angehörigen von Freikorps verständigen. Wenn die dann mal über die Grenzen des Erlaubten hinausgingen, sah die Polizei oft weg.
Rechts war immer deshalb unterbelichtet, weil sie den Staat nie aktiv in Frage gestellt haben, weil sie immer stärkeren Staat wollten, weil sie Herrschaft akzeptiert haben, weil sie auch einen starken Staat wollten und so weiter. Das war immer weniger anstößig als links.
So konnten die Freikorps nach dem Kaputsch als eine Art Reservetruppe im Kampf gegen linke Aufstände unbehelligt weiter existieren. In der Bundesrepublik haben später rechte Terrororganisationen wie die Wehrsportgruppe Hoffmann versucht, sich eine ähnliche Rolle anzumaßen. Das ist ihnen nicht gelungen. Dennoch wurde nie aufgeklärt, welche Rolle sie etwa beim Attentat auf das Münchner Oktoberfest 1980 spielten. Für Raphael Beer ist das kein Zufall.
Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anschaut oder der bundesdeutschen Polizei, dann ist es eine Geschichte des Kampfes gegen Linksextremismus. Das hat mit der 68er-Bewegung angefangen, ist über den RAF-Terrorismus gegangen bis in die 80er, 90er Jahre. Wenn Sie schauen, wie das Bundeskriminalamt gewachsen ist, das ist streng gewachsen an den Kategorien des RAF-Terrorismus. Bis man gemerkt hat, dass es auch Rechtsterrorismus gibt, hat es sehr lange gedauert. Selbst München, das Attentat am Münchner Oktoberfest, war ein Einzeltäter, offenbar, ja, oder offiziell. Das heißt, diese Kategorie rechts ist systematisch, traditionell unterbelichtet worden in der operativen Ausstattung der Polizei Deutschlands.
Die muss besser werden, besonders bei der Verfolgung rechtsradikaler Tendenzen im Internet. Viele der scheinbaren Einzeltäter, von Anders Breivik über den Schützen von Christchurch bis hin zu den Mördern von Halle und Hanau, haben sich hier radikalisiert. Vor allem aber fühlen sie sich über die elektronischen Kanäle mit Gleichgesinnten verbunden, betont Dominik Rigoll.
Da ist mein Eindruck, dass das Internet einfach eine neue Form der Organisation ist. Dass es da einfach Kontakte, Netzwerkbildung, Absprachen und so weiter gibt, die man früher sozusagen face-to-face machen musste, wo man sich treffen musste, wo man zusammen ins Vereinslokal gehen musste, um sich abzusprechen. Das muss man heute nicht mehr. Das geht übers Internet, aber trotzdem ist die Organisation da. Also die läuft jetzt halt nur digital.
In diesem virtuellen Raum konnte sich zum Beispiel das Hannibal-Netzwerk breitmachen, dem auffällig viele Soldaten und auch Polizisten angehörten, vor allem aus Spezialeinheiten. Sie bildeten eine Art Schattenarmee, legten Waffenlager an und Listen von Bürgern, die an einem Tag X zu töten seien. Und sie bereiteten sich mit Schießübungen auf einen Umsturz vor. Erst nach 2 Jahren wurden ihre Strukturen Schritt für Schritt offengelegt. Raphael Bär hofft, dass solche Fahndungserfolge in Zukunft schneller erzielt werden könnten.
Im Moment scheint es mir so zu sein, dass das Bewusstsein gewachsen ist. Herr Seehofer hat ja jetzt gesagt und widersprochen, aber auch ohne Wenn und Aber, dass die größte Gefahr von rechts ausgeht. Im Moment macht man das rechte Auge richtig auf. Der Herr Seehofer hat beschlossen, für den, sagen wir mal, innerapparativen Extremismus, für rechte Tendenzen, für rassistische Tendenzen in den Behörden, in den Sicherheitsbehörden, eine eigene Abteilung beim Bundesverfassungsschutz zu schaffen.
So könnten vielleicht institutionelle Voraussetzungen geschaffen werden, die verhindern, dass sich in deutschen Sicherheitsbehörden jemals wieder ein rechter Chorgeist wie vor 100 Jahren breitmacht. Und dann darf man wohl auch hoffen, dass die Berliner Republik besser geschützt ist gegen Umsturzversuche von rechts als die Weimarer.
Chorgeist und rechte Gewalt in Sicherheitsorganen damals und heute, ein Beitrag von Andreas Beckmann. Noch vor wenigen Monaten kannte es niemand. Inzwischen ist es zu einer weltweiten Bedrohung geworden und schränkt den Alltag in Deutschland zunehmend ein. SARS-CoV-2, das neue Coronavirus. Seit gestern spricht die WHO von einer Pandemie. Immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt, einzelne Kitas und Schulen geschlossen, Menschen in Quarantäne geschickt. Wie reagiert unsere Gesellschaft auf das Risiko durch das neue Virus? Welches Verhalten wird durch Angst ausgelöst und wie lässt sie sich in den Griff bekommen? Darüber habe ich im Vorfeld der Sendung mit Ralf Hertwig gesprochen. Er ist Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Meine erste Frage an ihn war: Was macht uns aus psychologischer Sicht Angst bei der Corona-Epidemie?
Ja, da muss man vielleicht einen Schritt zurücktreten und erstmal sagen, dass jedes Risiko bestimmte Charakteristika hat. Und diese Charakteristika, die unterscheiden sich von Risiko zu Risiko. Und einige dieser Charakteristika führen dazu, dass sie uns mehr Angst machen als andere.
Sie haben jetzt schon diese Faktoren erwähnt, die unser Risikoempfinden beeinflussen. Welche Faktoren sind das zum Beispiel?
Das sind zum Beispiel solche Dinge wie, ob das ein Risiko ist, was wir als alt einstufen oder neu einstufen. Damit ist einfach gemeint, haben wir uns daran schon gewöhnt? Kennen wir es? Und wenn wir es kennen, dann ist es ja auch häufig so, dass es bereits irgendwelche Kontrollstrategien für die Risiken gibt. Oder ist es ein ganz neues, wo auch die Wissenschaft erstmal sagen würde, wir wissen relativ wenig darüber, wir haben große Wissenslücken. Andere Dimension ist es was, was ich sehen kann, was ich anfassen kann? Oder ist das etwas, was ich nicht unmittelbar sehen kann, was nicht beobachtbar für mich ist? Was auch eine Rolle spielt, ist, ob ein Risiko auf eine einzelne Person oder eine einzelne Region begrenzt ist oder ob es ein Risiko ist, was potenziell sich global ausbreiten kann und damit sehr großflächige Konsequenzen haben kann. Das sind auch eher Dinge, die wir dann als risikoreich einschätzen.
Das wollte ich gerade sagen. Da kommt ja dann beim Coronavirus einiges an diesen Faktoren, die Sie dargestellt haben, zusammen. Also Viren als unsichtbare Erreger, unsichtbares Problem. Es ist noch relativ wenig bekannt über das Virus. Und ja, es ist ein pandemisches Geschehen. Also es betrifft eben die ganze Welt. Wie beeinflusst denn die Angst, unsere Angst oder unsere Risikowahrnehmung unser Verhalten?
Ich würde sagen, das können wir jetzt tatsächlich an uns selber beobachten. Also prinzipiell ist es so, wenn wir bestimmte Risiken als besonders risikoreich einschätzen, und Sie haben recht mit Ihrer Frage, der Coronavirus, der drückt in einem gewissen Sinne einen Haufen Knöpfe bei uns, die dazu führen, dass wir ihn als besonders risikoreich einstufen. Wenn wir etwas subjektiv als besonders risikoreich wahrnehmen, dann haben wir ein Kontrollbedürfnis. Wir möchten es gern kontrolliert haben. Wir sind auch bereit und erwarten beispielsweise von dem Staat, dass er finanzielle Ressourcen investiert, um alles zu tun, um dieses Risiko zu regulieren, um es zu minimieren. Und wir sind natürlich auch bereit, in unserem individuellen Verhalten Dinge zu tun, die wir möglicherweise unter anderen Umständen nicht getan hätten. Also zum Beispiel, wir haben seit Jahren eine Diskussion darüber, ob wir denn fliegen oder nicht fliegen sollten im Rahmen der globalen Erwärmung. Und jetzt ist es so, dass wir offensichtlich bereits sehr wohl bereit sind, unser Verhalten zu ändern, weil es auch ganz unmittelbar auch einen mit Angst besetzten Grund gibt, das zu tun. Oder wenn Sie an Hamsterkäufe denken, das ist sicher eine andere Manifestation davon, dass Angst bestimmte Verhaltensweisen, die dann auch nicht immer hochvernünftig sein müssen, anstoßen und motivieren kann.
Sie haben jetzt schon die Hamsterkäufe erwähnt. Wie färbt denn sozusagen die Risikowahrnehmung durch unsere Mitmenschen auf uns selbst ab? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Nachbarn bei Hamsterkäufen beobachte oder Nudel- und Seifenregale im Supermarkt leergeräumt sind und mir das zeigt, dass meine Mitmenschen in einer bestimmten Weise reagieren, färbt das ab?
Also wir müssen uns vorstellen, wir sind in einer Situation, in der die Unsicherheit sehr groß ist. Das heißt, wir schwimmen alle, auch die Wissenschaft, auch die Politik schwimmt ein Stück weit. Und in der Situation, wo wir alle ein Stück weit schwimmen, ist natürlich auch das Verhalten von anderen Menschen ist für uns eine Information. Und wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und sehen, dass die Regale leerer sind, was sie ja nun nicht immer und in jedem Fall sind, also man muss auch da vorsichtig sein, das Phänomen auch nicht herbeizureden. Aber wenn wir das sehen, dass bestimmte Güter ausverkauft sind, dann deutet das A darauf hin, dass andere Leute offensichtlich in Anführungsstrichen glauben, sich vorbereiten zu müssen und dass sie sich auch mit ganz bestimmten Dingen vorbereiten, also Thema Desinfektionsmittel. Und das ist eine Situation, in der wir das Gefühl haben, wir wissen wenig und die Unsicherheit ist sehr groß. Auch das Verhalten der anderen wird für uns zum informativen Signal.
Wie können wir denn sozusagen aktiv mit dieser Unsicherheit umgehen als Einzelne oder auch als Gesellschaft?
Wir benutzen ja häufig solche Sätze oder auch in der öffentlichen Diskussion können wir häufig solche Sätze hören wie jetzt bitte einen kühlen Kopf bewahren und nicht in Panik verfallen. Diese Sätze sind völlig legitim und nachvollziehbar. Ich glaube aber wichtig ist, dass wir die ergänzen müssen. Wir müssen die ergänzen durch Information und wir müssen die auch ergänzen durch Kompetenzvermittlung. Was meine ich damit? Information meine ich erstmal erklären, warum wir bestimmte Maßnahmen ergreifen. Das heißt, ich glaube, es ist notwendig, nicht nur zu sagen, wir sagen jetzt diese Großveranstaltung ab oder tun diese oder jene Dinge, sondern wir müssen auch erklären, warum wir das tun. Und ich glaube, wenn wir verstehen, warum wir das tun, dass wir dann auch das nicht als ein Signal für Panik interpretieren, sondern verstehen, was die Logik dahinter ist und dass es gute Gründe gibt, das zu tun. Eine andere Art der Kommunikation ist, dass wir uns auch nochmal vor Augen führen, was die Größenverhältnisse des Risikos sind. Ich benutze gerne das Beispiel. Vor 1-2 Wochen war in den Nachrichten, dass über 3000 Menschen 2019 in Deutschland im Straßenverkehr verstorben sind. Wenn wir jetzt mal unterstellen würden, dass die Mortalität des Risikos bei 2% liegt, würde das bedeuten, das Äquivalent von 150.000 infizierten Menschen in Deutschland. Von dieser Zahl sind wir weit entfernt. Das heißt, wir akzeptieren das Risiko des Straßenverkehrs relativ einfach und scheinen aber sehr viel stärker in Panik zu geraten, wenn wir über den Coronavirus nachdenken, obgleich die Größenordnung im Moment noch eine ganz andere ist. Und der dritte Punkt, den ich gerne machen möchte oder was in meinen Augen auch hilfreich ist, es reicht dann gelegentlich nicht nur Informationen zu geben, sondern wir müssen auch Kompetenzen vermitteln. Also ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Wir hören sehr häufig, wir sollen uns zum Beispiel nicht ins Gesicht fassen oder wir sollen uns die Hände reinigen oder wir sollen Begrüßungsrituale anders gestalten. Das ist aber gar nicht so einfach. Also wenn Sie sich selber beobachten, wie häufig Sie sich am Tag ins Gesicht fassen, dann ist das eine echte Herausforderung, sich nicht ins Gesicht zu fassen. Das heißt, es genügt nicht zu sagen, wir dürfen uns nicht ins Gesicht fassen, sondern wir müssen auch sagen, wie schaffen wir das denn überhaupt? Wie kriegen wir das denn überhaupt hin?
Wie verändert die Zeit die Risikowahrnehmung? Zum Beispiel angenommen, einzelne Ausbrüche, wie wir sie jetzt in diesen Tagen erleben, treten über die kommenden Monate regelmäßig auf und immer wieder über ganz Deutschland verteilt. Das Risiko würde oder wird dann sozusagen zum ständigen Begleiter. Wie beeinflusst sozusagen diese Zeitkomponente unserer Risikoempfinden?
Das ist wiederum ja eine der Risikokarakteristika oder Dimension des Risikos. Und wir haben kurz am Anfang davon gesprochen, dass neue Risiken, die uns neuartig erscheinen, uns unbekannt erscheinen, in uns eher ein stärkeres Gefühl von Risiko und Gefahr auslösen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass je mehr es genau das wird, nämlich zum alltäglichen Begleiter, weil es jeden Tag passiert, desto weniger stark ist unser Risikogefühl ausgeprägt. Unsere Risikowahrnehmung ist nicht statisch, sondern die verändert sich auch durch die Erfahrungen, die wir machen. Und was als etwas sehr risikoreich wahrgenommen werden kann, kann sich im Laufe der Zeit dann völlig verändern.
Ralf Hertwig, Psychologe und Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, über unser Risikoempfinden angesichts der Corona-Pandemie und Möglichkeiten, die eigene Haltung zu beeinflussen.
Und das, was wir in der Aktualität haben, ist eine intensive Diskussion über Verantwortung im Zweiten Weltkrieg. Also für die NS-Verbrechen ist es unstrittig, dass Deutschland bzw. die Wehrmacht, die SS und weitere die Verantwortung dafür tragen. Aber es ist immer wieder auch die Frage, wie man mit dieser historischen Schuld heute umgeht oder wie man nach dem Zweiten Weltkrieg damit umgegangen ist.
Das hat Yvonne Kleinmann gesagt, Professorin für osteuropäische Geschichte und eine der Organisatorinnen des Kongresses Polenforschung. Seit 2009 richtet das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt diesen Kongress mit wechselnden Partnern aus. Am vergangenen Wochenende hat er zum 5. Mal stattgefunden, an der Universität Halle-Wittenberg, diesmal unter der Überschrift Gerechtigkeit. Das Themenspektrum war groß, einer der Schwerpunkte aber war das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland und die beiderseitige Aufarbeitung der NS-Zeit. Isabel Fanrich-Lautenschläger hat den Kongress für uns besucht und dort Stimmen zu dem Thema eingefangen.
Es gibt eine Geschichte von einer Frau, Elżbieta Brodzianka-Gut, die zum Beispiel erzählt, dass sie denunziert wurde, weil sie eine falsche Identität als Polin hatte, falsche Papiere hatte, als nichtjüdische Polin und als Krankenschwester gearbeitet hat. Und sie wurde von jemandem denunziert, weil sie zu gut Polnisch sprach, um dem sozialen Status in ihrer falschen Identität zu entsprechen. Und das sind so Sachen, die zeigen, dass nicht nur der deutsche Besatzer Juden aufspürte und gesucht hat, sondern dass die Menschen, die entweder in einer falschen Identität oder tatsächlich im Versteck lebten, auch Angst hatten vor der nichtjüdischen polnischen Umwelt.
Heute noch sorgt das Verhalten polnischer Bürger unter den deutschen Besatzern der NS-Zeit für Streit. Insbesondere der Verrat jüdischer Landsleute gilt in Polen als Tabuthema, erzählt Dr. Agnieszka Wierzcholska, Historikerin an der Freien Universität Berlin. Als Gegenerzählung dient die Geschichte derjenigen, die Juden vor der NS-Verfolgung retteten. Als Gerechte unter den Völkern werden sie von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem geehrt. Zu Recht, sagt die Historikerin, handelte es sich doch um extrem mutige Menschen, die ein großes Risiko auf sich nahmen. Aber
das war ein Verhalten, das nicht akzeptiert war von der Mehrheitsgesellschaft im Krieg. Das war eine ganz winzige Minderheit, die sich das getraut hat, und heute wird so getan, als wäre die Mehrheit der polnischen Gesellschaft, als hätte sie diese Haltung. Es gab Menschen, die sich lange Zeit nicht getraut haben, überhaupt zuzugeben nach dem Krieg, dass sie Jüdinnen und Juden gerettet haben, weil sie Angst hatten, dass ihre Nachbarn sie bedrohen würden. Und es gab Fälle, dass Menschen, die Juden geholfen haben, auch nach dem Krieg verprügelt wurden, missachtet wurden.
Auf dem Kongress zum Thema Gerechtigkeit in Halle rückte auch die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen in Polen in den Fokus. Bereits im Juli 1944 und im März 1945, nach dem Vorrücken der Roten Armee, begannen zwei Kommissionen, die Verbrechen in den Konzentrationslagern Majdanek und Auschwitz zu untersuchen. Daraus entstand die Hauptkommission zur Erforschung der deutschen Verbrechen in Polen, ab 1949, dem Gründungsjahr der DDR, als hitleristische Verbrechen bezeichnet. Dr. Paulina Gulinska-Jurgiel untersucht an der Uni Halle die Kontakte der Kommission zu ihrem Pendant in der Bundesrepublik, der Zentralstelle Ludwigsburg zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, gegründet 1958. Dass beide in der politisch-ideologischen Konfrontation des Kalten Krieges ab den 60er Jahren eng zusammenarbeiteten, bezeichnet die Kulturwissenschaftlerin als interessant.
Interessant insofern, dass wir bis 1970 keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen der Volksrepublik Polen und der BRD haben. Demzufolge durfte eigentlich keine Rechtshilfe geschehen. Dementsprechend durften die beiden Einrichtungen, Zentrale Stelle Ludwigsburg und die Hauptkommission, überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten, was sie aber gemacht haben, und zwar praktisch fast ab dem Moment der Gründung der Zentralen Stelle.
Die polnische Seite ermittelte und lud Zeugen vor und gab ihre Informationen nach Deutschland weiter. Zwar liegen für die NS-Täter in Polen die westdeutschen Ermittlungen und Verurteilungen keine Zahlen vor, für spannender hält Golinska-Jurgil jedoch, wie beide Seiten mit Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit umgegangen seien und welche Rolle angesichts der NS-Verbrechen dabei Emotionen gespielt hätten.
In der Praxis spielten die in der Öffentlichkeit so intensiv angesprochenen Emotionen, Gefühle, Propagandamaßnahmen in dieser stillen Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen eine wenigere Rolle. Und da haben sich beide Seiten viel stärker beherrscht, als es in der Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Wir haben viel weniger emotional geprägte Sprache, viel weniger Anschuldigungen, viel pragmatische Argumente. Also das ist tatsächlich ein Unterschied im Vergleich zu dem, was in den Medien zu lesen gewesen war.
Die Auseinandersetzung mit den in Polen verübten NS-Verbrechen beschäftige die polnische Gesellschaft noch sehr, sagt Dr. Lukasz Jaschinski, der als Politologe am Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften arbeitet. Viele Forschungsarbeiten würden sich mit den Gerichtsverfahren und deren medialer Darstellung beschäftigen. Der große Majdanek-Prozess der 40er und der Auschwitz-Prozess der 60er Jahre hätten die europäische Erinnerungskultur wesentlich geprägt. Zwar standen einerseits viele Täter nie vor einem Richter, doch andererseits führten heutige Prozesse zu einer Form später Gerechtigkeit.
Dass diese Geschichte immer noch lebendig ist, das finde ich wirklich faszinierend. Ja, diese späten Prozesse, wie zum Beispiel der Prozess von Bruno D., also ehemaliger KZ-Wachmann in Struthof. Dieser Prozess findet statt jetzt und es gibt immer noch Presseberichte, ja, was ist dort in Hamburg im Landgericht los.
Auf späte Gerechtigkeit bezieht sich auch die Slawistin Dr. Yvonne Drosin. Sie beschäftigt sich an der Uni Halle mit Post-Memory, den Erzählungen der zweiten Generation, in denen diese versucht, durch Rekonstruktion und Imagination die Lücken in der familiären Geschichte zu füllen.
Vielleicht ist das Erinnern, selbst das Erzählen dieser Geschichte der Vorfahren so eine Art, ja, nachgeholte Gerechtigkeit. Also es gibt ja dieses jüdische Erinnerungsgebot, erinnere dich, dass die zweite und dritte Generation vielleicht dem einerseits gerecht wird, aber auch sich selber der eigenen Lebensgeschichte, deren Teil das ja ist, die Geschichte der Vorfahren, die sie zum Teil nicht selbst erzählt bekommen haben, weil dieser Familienzweig eben ausgelöscht wurde vor ihrer Geburt, die sie sich mühevoll dann über wenige Anekdoten aus der Familie, über Archivmaterial zusammen rekonstruieren müssen.
Lückenhaft erzählt ist bislang auch die Geschichte der Helfer. Seit 1963 hat Yad Vashem 6.992 Polen und Polinnen als Gerechte unter den Völkern geehrt. Wie viele Menschen noch mit diesem Titel hätten bedacht werden können? Diese Frage eröffne in Polen Raum für große Spekulationen, sagt Agnieszka Wierzcholska. Seit einigen Jahren würden die Gerechten unter den Völkern wieder einmal politisch instrumentalisiert.
Der 24. März ist ein nationaler Feiertag für die Gerechten unter den Völkern. Das wurde 2019 zum ersten Mal eingeführt. Es gibt ein Museum für die Gerechten unter den Völkern, das von Präsident Andrzej Duda eröffnet wurde. Also jetzt ist dieses Thema Gerechte wieder total en vogue. Vor allem aber um so eine national-affirmative Geschichte zu erzählen und die kritischen Sachen auszublenden.
Aufarbeitung von NS-Verbrechen. Isabel Fanrich Lautenschläger über einen Kongress zur Polenforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Wenn Sie Informationen austauschen oder etwas lernen möchten, dann fragen Sie jemanden oder suchen online. Kurz, Sie nutzen soziale Netze. In der Anthropologie gibt es die Theorie, dass diese Netzwerke der Ursprung für die komplexe kulturelle Evolution des Menschen gewesen sind. Denn dort bündelt sich Wissen und Erkenntnisse werden schnell ausgetauscht und weiterentwickelt. Eine These, für die es bislang wenig Belege gab. Doch jetzt hat ein Forschungsteam der Universität Zürich mit Jäger- und Sammlergemeinschaften auf den Philippinen zusammengearbeitet und handfeste Hinweise dafür gefunden, dass soziale Netzwerke tatsächlich das Wissen von Gemeinschaften schnell vervielfältigen können. Die Studie wurde gerade im Fachmagazin Science Advances vorgelegt. Michael Stang mit den Einzelheiten.
Die Kultur gilt als Triebfeder der menschlichen Entwicklung. Das Beherrschen des Feuers etwa ermöglichte es unseren Vorfahren plötzlich, Nahrung zu kochen und so schnell viele Kalorien aufzunehmen. So blieb reichlich Zeit für weitere kulturelle Entwicklungen, die immer komplexer wurden, sagt Andrea Miliano von der Universität Zürich, die versucht, die Anfänge der kulturellen Entwicklung des Menschen nachzuvollziehen.
Jäger und Sammler sind Gruppen, die nie eine Landwirtschaft entwickelt haben. Daher sind sie unser bestes Fenster in die Vergangenheit. Unwägbarkeiten oder Problemen, denen sie heute noch ausgesetzt sind, mussten sich auch unsere Vorfahren vor der Erfindung von Ackerbau und Viehzucht stellen. Heutige Jäger- und Sammlergruppen sind also ein gutes Modell für uns, mit dem wir die Evolution des frühen menschlichen Verhaltens in Gruppen, die vor 300.000 Jahren gelebt haben, untersuchen können.
Seit mehr als 20 Jahren erforscht die Anthropologin Jäger- und Sammlergruppen auf den Philippinen. Vor allem auf der Insel Luzon geht sie den Ursprüngen komplexer Kultur nach. Dort untersucht sie das soziale Netzwerk der Akta, die in Wald- und Küstengebieten leben. Die Angehörigen dieser indigenen Gruppe produzieren keine Nahrung, sondern jagen und sammeln, was sie brauchen, zum Beispiel bestimmte Wurzeln, die ihre Hauptquelle für Kohlenhydrate darstellen.
Die Akta leben in kleinen Gruppen und sie sind sehr mobil. Eine Gruppe, ungefähr 50 Personen, besteht aus mehreren Familien. Jede Familie zieht im Schnitt alle 15 Tage weiter. Dadurch verfügen die Akta über ein großes Netzwerk sozialer Kontakte, die sich alle einmal im Monat begegnen.
Diese große Mobilität macht die Akta zu einer idealen Forschungsgruppe, so Andrea Miliano.
Schaut man sich unsere nächsten lebenden Verwandten an, die Schimpansen, dann sieht man dort eine enge soziale Struktur. Schimpansen haben keinen Austausch mit anderen Gruppen, aber Jäger- und Sammlergruppen machen genau das. Also war unsere Hypothese, die große Mobilität der einzelnen Gruppen verstärkt den Austausch bestimmter Informationen und ist einer der Gründe für die Entwicklung der komplexen menschlichen Kultur.
Die Frage war also, wie können die Anthropologen das soziale Netzwerk untersuchen und später in Verbindung zur kulturellen Entwicklung setzen? Die Lösung sollte in Form von kleinen Sendern kommen, mit denen über 50 Akta aus 7 verschiedenen Camps ausgerüstet wurden.
Wir konnten einen Monat lang messen, wer wo lang gegangen ist und wen getroffen hat. Denn die Sender geben den Standort mit einer Genauigkeit von 1 Meter an.
Danach erstellten die Forschenden ein Bewegungsprofil und konnten sehen, wer mit wem wie oft in Kontakt getreten war. Zu ihrer Überraschung war der Austausch zwischen den Gruppen erstaunlich hoch.
Es ist wirklich erstaunlich, was wir da entdeckt haben. Normalerweise untersuchen Anthropologen solche Jäger- und Sammlergruppen innerhalb eines Camps und betrachten das als die gesamte Gemeinschaft. Aber wir haben jetzt gesehen, dass das nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist, weil diese Menschen in Wirklichkeit genauso intensiv oder häufig mit anderen Gruppen interagieren wie innerhalb ihrer Gruppe.
Die Frage, ob und welche positiven Effekte dies auf die Entwicklung kultureller Phänomene hat, war Teil 2 der Studie. Dazu erstellten Andrea Miliano und ihre Kollegen ein Computermodell des beobachteten Netzwerks und simulierten damit die komplexe kulturelle Entwicklung am Beispiel eines pflanzlichen Heilmittels. In diesem fiktiven Szenario am PC tauschen Individuen bei jeder Begegnung ihr Wissen über Heilpflanzen aus. Nach einigen Zwischenstufen entsteht so ein hochwirksames Medikament. Den Simulationen zufolge waren im Durchschnitt etwa 250 bis 500 soziale Interaktionen für die Entwicklung des Heilmittels nötig. Das ist viel weniger als bei vergleichbaren Gruppen ohne regelmäßigen Austausch, weil es dort nur Schritt für Schritt vorwärts geht. Der Clou des Ganzen ist offenbar, dass es in verschiedenen Gruppen parallele Entwicklungen gibt, die dann im regelmäßigen Austausch zusammengelegt und weiter verbessert werden. Der Austausch zwischen verschiedenen Gruppen könnte also der Motor für die komplexe kulturelle menschliche Evolution gewesen sein. Dem stimmt auch die an der Studie unbeteiligte Wissenschaftlerin Cara Evans vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena zu, die für den Deutschlandfunk in einer E-Mail dazu Stellung genommen hat.
Das ist eine fundierte Studie, die das Netzwerk aus der realen Welt der Jäger und Sammler auf kluge Weise mit einem Computermodell verbindet. Die Ergebnisse der Studienautoren untermauern frühere Vorschläge, dass die einzigartige soziale Struktur, die für Jäger-Sammler-Gesellschaften typisch ist, eine Schlüsselrolle dabei gespielt haben könnte, dass Menschen kulturelle Komplexität erzeugen und akkumulieren können. Die Schlussfolgerungen der Studie übersehen aber möglicherweise die Bedeutung verbesserter kognitiver Fähigkeiten für die Förderung der kulturellen Komplexität unserer Spezies. Dazu gehört etwa unsere Fähigkeit, kulturelle Informationen durch Unterricht und Sprache zu übertragen und die mögliche Wechselwirkung dieser Fähigkeiten mit unserer einzigartigen sozialen Struktur.
Wie akkurat die Ergebnisse der Studie auch die Entwicklung unserer kulturellen Komplexität nachzeichnen mögen, gewonnen werden konnten sie nur, weil sich Dutzende ACTA zur Teilnahme an der Studie bereit erklärt haben.
Wir haben ihnen die Ergebnisse gezeigt und erklärt, wie eng sie alle verbunden sind. Sie waren natürlich sehr interessiert und freuten sich, dass das ganze Gebiet miteinander verwoben ist. Hinzu kommt, dass damit belegt ist, dass sie die ganze Gegend bewohnen. Denn auch dort gibt es zahlreiche Debatten darüber, wem das Land gehört. Und jetzt gibt es handfeste Daten, die zeigen, dass die ACTA in dem ganzen Gebiet unterwegs sind.
Im April wird Andrea Miliano zusammen mit ihren Kollegen erneut nach Luzon aufbrechen und das Studiengebiet von derzeit gut 25 Quadratkilometern vergrößern. Möglicherweise reicht das soziale Netz der ACTA mit engem Austausch noch viel weiter als bislang bekannt.
Die soziale Struktur von Jäger- und Sammlergruppen könnte das Ansammeln kulturellen Wissens beschleunigt haben. Ein Beitrag von Michael Stang. Wenn Sie in Deutschland leben möchten, sollten Sie Deutsch lernen. Das ist wichtig, wenn Sie Arbeit suchen, Anträge ausfüllen müssen, Ihre Kinder in der Schule unterstützen oder neue Menschen kennenlernen möchten. So steht es unter dem Stichwort Integrationskurse auf der Internetseite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Im Rahmen des Projekts Deutsch im Beruf, die sprachlich-kommunikative Integration von Flüchtlingen, hat das Leibniz-Institut für deutsche Sprache gemeinsam mit dem Goethe-Institut eine Studie zum Spracherwerb in allgemeinen Integrationskursen durchgeführt. Eines der Ergebnisse? Der Erfolg der Sprachkurse ist eher mangelhaft. Anders ausgedrückt, die meisten Studienteilnehmer hätten eine elementare Sprachverwendung. Wie diese Studie abgelaufen ist und was die Ergebnisse erklären könnte, hat Mirko Smiljanic recherchiert.
Knapp 2 Millionen Migrantinnen und Migranten haben zwischen 2014 und 2019 in Deutschland Asylanträge gestellt. Die meisten suchen eine neue Heimat und müssen in die bundesdeutsche Gesellschaft integriert werden. Ohne sprachliche Kompetenz in Schrift und Wort funktioniert das aber nicht, weshalb jeder möglichst rasch einen Integrationskurs durchläuft. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Erlernen von Deutsch. Kurse, die Deutschlands Kultur und Geschichte, seine Verfassung und Rechtsordnung vermitteln, gibt es zwar auch noch. Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache hatten aber zunächst einmal die sprachliche Kompetenz der Migrantinnen und Migranten im Fokus.
Die ganze Studie haben wir zusammen mit dem Goethe-Institut durchgeführt, 2016 und 2017. Bei der ersten Erhebung haben wir eine Umfrage gemacht zu Beginn der Kurse. Und das war in 42 Kursen, verteilt auf 5 Bundesländer. 606 Teilnehmer haben mitgemacht. Und bei der zweiten Erhebung, am Ende der Kurse, haben wir dann mit den Tablets Aufnahmen gemacht. Also wir haben so ein Bewerbungsgespräch nachgestellt und haben den Teilnehmern 4 Fragen gestellt. Dass sie sich vorstellen, dass sie erzählen, was sie beruflich bisher gemacht haben, was sie in Deutschland machen wollen und zuletzt dann eben zu ihren Hobbys.
Diese Tonaufnahmen, so Ibrahim Sindag, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim, haben anschließend 6 Fachleute eingestuft nach dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Dieser Referenzrahmen unterscheidet die Niveaus A, B und C. A steht für elementare Sprachverwendung, B für selbstständige Sprachverwendung und C für kompetente Sprachverwendung. Jede Gruppe unterscheidet dann noch 2 Untergruppen, A1, A2, B1, B2 sowie C1 und C2. Konkret, wer die Einstufung A1 bekommt, spricht gerade mal radebrechend Deutsch. Wer bei C2 landet, spricht fast perfekt. Welche Einstufung haben nun die Migranten nach dem Sprachkurs bekommen?
Also insgesamt haben nur 7% der Teilnehmer das Zielniveau B1 erreicht.
Die allermeisten, rund 80% der Studienteilnehmer, wurden mit A1 oder A2 eingestuft. Sie hatten also eine allenfalls elementare Sprachverwendung.
Die Probleme lagen auf allen sprachlichen Ebenen, also auf lexikalischer Ausdrucksebene, auf syntaktischer Ebene, was die Satzkomposition betrifft, auf der phonologischen Ebene, was Aussprache betrifft, hat es gemangelt auf allen Ebenen.
Kein gutes Ergebnis, aber eines, das sich erklären lässt, so Ibrahim Sindag.
Das ist das, was sich in den letzten Jahren eben mit der Fluchtmigration geändert hat. Also bis 2015 war die Rate derjenigen, die mit B1 also erfolgreich abgeschlossen haben, höher. Aber es waren eben dann auch andere Zugewanderte ohne Fluchthintergrund, die häufig in den Herkunftsländern schon Deutschkurse belegt hatten, also mit Vorkenntnissen gekommen sind. Mit der Fluchtmigration haben wir jetzt dann Menschen bekommen in die Kurse, die ja mehr oder weniger mit Nullkenntnissen gestartet sind.
Wer sich nach Folter und Verfolgung in die Feinheiten unregelmäßiger Verben und die Verwendung von Dativ und Akkusativ einarbeiten soll, habe natürlich Probleme, zumal viele von ihnen einen reduzierten Bildungshintergrund hätten. Allerdings nicht alle. Bei einigen bestätigt sich, was Bildungsexperten ohnehin wissen.
Was wir definitiv feststellen konnten, ist, dass eben die Menschen mit mehr Bildungserfahrung und auch mit mehr Sprachen weniger Probleme hatten, eine neue Sprache zu erlernen. Vor allen Dingen, wenn sie dadurch mehrsprachig waren, dass sie eben systematisch eine Sprache erlernt haben, im Sprachunterricht eben. Im Gegensatz zu den Leuten eben, die eine weitere Sprache durch irgendwelche Arbeiten erlernt haben.
Systematisches Lernen geht vor zufälliges Lernen, sagt auch Santana Overath, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim.
Und natürlich dann, dass die älteren Menschen, die mehr Arbeitserfahrung haben und ja, generell mehr Erfahrung haben, eben auch besser im Sprachkurs klarkamen.
Eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt ist für die meisten Migranten mit mangelhaften Deutschkenntnissen kaum möglich. Theoretisch sollen sie nach den Sprachkursen Bewerbungsgespräche führen können. Die Realität sieht allerdings anders aus, so Ibrahim Sindag.
Was in den Deutschtest für Zuwanderer am Ende der Kurse abgefragt wird, ist eher so Alltägliches. Das heißt, sich kennenlernen, Kontakt aufnehmen, von Urlaub erzählen können und solche Sachen. Das sind die Sachen, die bei den Tests abgefragt werden.
Eine Konsequenz des fast durchgängig schlechten Abschneidens der Teilnehmer von Deutschkursen für Migranten sieht Santana Overath in einer veränderten Zielvorgabe. Will und kann man denn wirklich alle Kursteilnehmer auf die Sprachniveaus B1 oder gar B2 bringen?
Die meisten haben eben A2 geschafft. B1 haben nur sehr wenige geschafft und deswegen sehen wir das Ziel A2 eben als realistischer an. Man muss eben auch dazu sagen, dass eine europäische Studie eben auch gezeigt hat, dass die meisten europäischen Staaten eben A2 tatsächlich auch als Anforderung sehen und nur Deutschland, Dänemark und Großbritannien tatsächlich auf B1 beharrt sozusagen.
Die Gründe, warum in Deutschland das höhere Sprachniveau B1 als Zielvorgabe gilt, sind in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zu suchen. Damals entwickelte das Goethe-Institut Sprachkurse für Spätaussiedler, die allerdings fast alle Deutschkenntnisse mitbrachten. B1 und B2 waren für diese Gruppe durchaus realistische Ziele. Heute sitzen Menschen mit anderem Hintergrund in den Klassenräumen, für die andere Konzepte erarbeitet werden müssen. Ibrahim Sindak schlägt zwei Empfehlungen vor.
Die eine ist, dass das Niveau A2 das realistische Niveau ist für die allgemeinen Integrationskurse. Und die zweite Empfehlung ist, dass vorab die Differenzierung stattfinden sollte nach verschiedenen Teilnehmergruppen, diesen langsamen, normalen und Schnelllernern, sodass auch die Kurse effektiv dann auch verlaufen können.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Lennart Pyritz. Thank you.